Brüder und Schwestern, wir wollen so langsam anfangen und ich darf euch alle einfach hier nach vorne bitten oder soweit Platz zu nehmen. Wir möchten mit unserem Glaubensgrundlagenseminar beginnen. Heute geht es um den Heiligen Geist und eine kleine Geschichte vorneweg. Denn im Konfirmandenunterricht, da mussten sie das Glaubensbekenntnis lernen, die Jungs. Dann wurde aufgesagt, also ich glaube an Vater, also Gott Schöpfer Himmels und der Erden und so weiter, an Jesus Christus und den Heiligen Geist. Und das ist eine Pause beim Heiligen Geist. Und dann, ja, kommt nichts. Dann sagt plötzlich, ruft er, ja, der den Heiligen Geist hat, der ist heute gar nicht da. So, ich hoffe, dass alle, die den Heiligen Geist haben, heute da sind und dass wir weitermachen können. Okay, lieber Vater, ich danke dir für heute Abend. Ich danke dir, dass du uns heute auch deine Worte und deine Weisheit schenkst und dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Denn dein Wort ist Leben. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Weg. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir uns jetzt dir öffnen dürfen und dass wir unser Herzen dir schenken dürfen. Rede du zu uns und lehre du uns, Herr Jesus. So wie du damals deine Jünger gelehrt hast in Galiläa, so möchtest du uns heute Abend lehren. Danke, Herr Jesus. Und ich denke, wir beten noch etwas und wir nehmen noch ein Gebetsanliegen in unser Gebet heute Abend. Der Mann von Gertrud Busum liegt. Ich bitte jetzt, komm und bring du das Thema, das den Heiligen Geist behandelt. Wir haben das Material und heute ist eine ganze Menge, sehr viel. So, ich denke, wir werden das durchkommen mit Gottes Hilfe. Es geht um den Gabentest. Ihr habt gemerkt, viel Material, das beim Gabentest ist. Also, bis man rausfindet, was kann ich, was bin ich und was soll ich, ist das also eine ganze Menge. Aber wir werden mit Gottes Hilfe schaffen. Ein Moment.
Ein Thema: Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das ist genauso konkret, wie wenn ich jetzt frage und jeder von euch kann Ja oder Nein sagen, wie es der Wahrheit entspricht. Wer von euch ist getauft mit Wasser? Wer von euch ist getauft im Wasser? Könnt ihr mal die Hand hochheben? Ich sehe, viele sind noch nicht, viele sind. Genauso konkret ist diese Frage, wenn ich jetzt stelle, wer von euch ist getauft mit dem Heiligen Geist? Könnt ihr mal die Hände hochhalten? Ja, danke schön. Also das ist nicht irgend so eine Gefühlsfrage, dass ich fühlen muss, bin ich nicht, sondern das ist eine Gewissheitssache, die man überzeugt sein kann. Wir haben in der letzten Stunde uns mit dem Wirken des Geistes Gottes beschäftigt. Der dritte Teil der Gottheit ist, der der Vater ist, der nicht der Sohn ist, sondern der Geist Gottes. Aber sie gehören zusammen als Gott. Aber das, was wir heute durchnehmen, das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass wir die selbst erfahren und erleben. Und was ist nun die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Wir wollen das mal ganz konkret auf der ersten Seite, wo ihr heute was bekommen, ausgeteilt bekommen habt. Da könnt ihr sehen an verschiedenen Punkten alles aus der Apostelgeschichte, wie das ganz verschieden passiert ist. Zuerst mal, als die 120 zusammen waren, geschah ein Brausen vom Himmel in Apostelgeschichte 2. Und es hat sich angehört, wie wenn Leute mit anderen Sprachen reden, also die man nicht versteht. Und es war ein Brausen, es war ein Lärm, es war ein Rauschen da, es war ein Wind da. Und es hat 120 Menschen haben das auf einen Schlag praktisch erlebt. Und Jesus hatte vorher gesagt, dass man warten soll auf den Heiligen Geist. Weil der da nicht warten, dass man immer, wenn jemand das Verlangen danach hat, tagelang warten muss, sondern man musste warten, bis Jesus angekommen ist beim Vater, damit er den Geist schicken kann. Also sein Ankommen, sein Weggehen war die Voraussetzung dafür, dass der Stellvertreter, dass der Heilige Geist kommen konnte. Das hing also ganz eng zusammen. Und deswegen, wenn ihr jetzt da in der ersten Seite Nummer 1 habt, könnt ihr unterstreichen, zu Pfingsten, da waren es 120 Menschen. Und wie hat sich das ausgewirkt? Es war wie Zungen, wie von Feuer geteilt. Es war ein Brausen. Es war also praktisch ein Lärm zu hören. In Apostelgeschichte 2. Dann ein zweites Mal, wo es ausgegossen wird, das war in einer Gebetsversammlung. Da waren die Gläubigen zusammen und da haben sie gebetet, Herr, gib den Knechten Freimütigkeit zu verkündigen. Weil die hatten Angst. Die waren angegriffen. Und da hat die Gemeinde in einer Gebetsversammlung gebetet, dass die Diener Gottes Freimütigkeit bekommen zum Predigen. Du kannst nämlich also praktisch ohne die Kraft Gottes, ohne die Bestätigung Gottes, ist es sehr schwer, irgendwas zu tun. Aber wenn die Kraft Gottes in dir ist, wenn du die bei dir spürst, wenn du Freimütigkeit hast, ist es ganz, ganz leicht zu verkündigen. Und da heißt es, und die Stätte erbebte. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, die dort waren. Und sie redeten in großer Freimütigkeit. Die haben also ihr Gebet erhört bekommen über die Freimütigkeit. Und die Erde bebte. Hast du schon was schon mal erlebt, dass die Erde, wo du gebetet hast oder wo du mit anderen gebetet hast, gebebt hat? Ich weiß noch, wie meine Mutti mir erzählt hat, dass sie in einer so einer Gebetsstunde waren, wo sie alle rausgerannt sind, weil die ganze Erde hat gebebt. Jetzt bei uns war es umgekehrt. Wir sind alle rausgerannt, damals in Stuttgart war das noch. Und wir sind rausgerannt, wir dachten, wo sind denn die Leute alle hin? Und die standen alle auf der Straße und die haben gesagt, es war ein Erdbeben, haben sie das nicht gemerkt? Wir haben so gebetet, dass wir das gar nicht gemerkt haben, das Erdbeben. Also, ob das jetzt die das Erdbeben gemeint haben, das wir das erlebt haben, oder ob das jetzt so ist, das wissen wir nicht mehr so genau. Also bei zwei kann man unterstreichen, Gebetsversammlung und erbebte die Erde und sie sprachen in Freimütigkeit. Und dann das nächste Mal, das war in Samaria, da hat der Philippus das Evangelium verkündet. Viele Menschen sind gläubig geworden und haben sich taufen lassen. Das war mal das erste Zeichen. Und dann Johannes kam dorthin und Petrus und unter ihren Händen haben die dann unter Handauflegung wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sehr oft geschieht es, dass welche, die unter dem Heiligen Geist stehen und dass die durch Handauflegung das weiterreichen, wenn die Menschen dazu bereit sind. Ich selbst habe das auch so erlebt. Ich war, wie alt war ich denn damals? Muss ich mal ausrechnen, also so circa, sagen wir mal so 14, 15 Jahre alt. Und wir waren in einem Gottesdienst und wir haben alle gemeinsam gebetet. Und meine Freundin hat nachmittags die Geistestaufe empfangen, die lag auf dem Boden, war selig und hat in anderen Zungen geredet. Und ich wollte sowas auch erleben. Und ich habe mir so, genau so vorgestellt, so wie sie, so will ich das auch haben. Aber so war es nicht. Und die haben schon das Licht ausgemacht. Die wollten alle schon nach Hause gehen am Schluss. Aber ich wollte noch im Heiligen Geist erfüllt werden. Und entsprechend dem, wie ich bin, habe ziemlich laut gebetet, ja. Und dann kam der leitende Pastor von diesem Gottesdienst zu mir und sagt, meinst du denn, dass Gott schwerhörige Schweible, so ähnlich, also so, er hat mich so richtig schockiert geschwind, so wie er das gesagt hat. Jetzt glaubst doch mal, der ist doch schon längst ausgeschüttet, der ist doch schon längst da. Du musst es nur annehmen und glauben. Ich war so platt, wie der das zu mir gesagt hat. Praktisch, er hat mich gedemütigt, aber er hat schon ernst gemeint. Und dann habe ich das gespürt, der Geist Gottes ist ja schon da. Und ich habe angefangen, Gott zu loben und zu preisen in neuen Sprachen. Und als ich dann wieder meine Augen aufgemacht habe, stand ich am ganz anderen Platz. Ich war vorher vorne gestanden, habe Gott gesucht, so wie hier im Altar. Und nachher stand ich hinten an der Türe und habe gepriesen in neuen Sprachen. Es war so eine Herrlichkeit. Und ich habe damals, wir waren nicht zu Hause, wir waren auf einer Konferenz. Und ich habe da immer bei jemandem privat gewohnt. Und die Schwester hat gesagt, so, jetzt hast du ja, jetzt können wir heimgehen. Und hat mich dann, also ich will nur das betonen, es war ein bewusstes Erlebnis, es war nicht nur eine Einbildung. Und die hat mich dann gepackt und dann sind wir heimgelaufen. Und sie hat den Gehweg benutzt und ich habe die ganze Straße gebraucht. Mir hat ich war wie betrunken. Der Gehweg, das hat mir einfach nicht ausgereicht. Bis wir dann zu Hause waren und ich habe dann noch vielleicht die halbe Nacht, ich weiß nicht mehr wie lange, immer noch zum Fenster raus gebetet. Ich habe mich so nahe mit Jesus verbunden gefühlt. Es war unbeschreiblich schön. Diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist, aber es war ganz anders. Ich bin nicht auf dem Boden gelegen wie meine Freundin. Ich habe getanzt, ich hab gesprungen, ich habe mich gefreut, habe die ganze Straße in Anspruch genommen. Vor lauter Freude im Heiligen Geist. Weil es war abends spät, also ich bin nicht wie eine Verrückte durch die Straße gerannt. Die Straße war leer, so im kleinen Dorf so. Und ich habe aber die Gegenwart Gottes reell erlebt. Und also sehr oft geschieht es nach der Handauflegung, dass der Heilige Geist kommt, so wie hier in Samaria durch den Philippus. Dann finden wir noch ein anderes Beispiel, auch in der Apostelgeschichte. Was interessant ist, von Anfang an, jetzt haben wir Apostelgeschichte, von Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 4, das andere war Apostelgeschichte 8 und jetzt kommt vom Saulus die Geschichte, Apostelgeschichte 9. Also alles in der Apostelgeschichte mal als Beispiel, weil da einfach der Heilige Geist in dieser Zeit ganz besonders ausgegossen wird. Was aber nicht heißt, dass er nur damals war. So wie manche das so wahrhaben wollen, aber so ist es nicht. Wenn wir jetzt die Seite umdrehen, wo wir haben, da kommt es dann von anderen, die nicht in Jerusalem gewohnt haben, sondern da kommt zum Beispiel die Taufe vom Cornelius. Bei dem war es so, da hat auch der Heilige Geist gehört und gesehen, schon vorher, was das für ein Mann war, dass er Gott diente, dass er durch Gaben, die er gegeben hat, er hat sie, die Gaben für Gott gegeben und der Herr hat es gesehen und hat ihn gesegnet. Und genauso darauf in Apostelgeschichte 19 in Ephesus, da war der Apollos und der war zwar getauft worden, aber der wusste gar nichts von Jesus. Der hat nur ein gewisses Maß an Erkenntnis gehabt und deswegen hat Paulus ihn gefragt, kennst du den Geist Gottes? Kennst du die Kraft Gottes? Und er hat es verneint und er hat sich danach ausgestreckt und er hat den Heiligen Geist empfangen. Das war der Apollos. Er war auch ein treuer Nachfolger Jesu, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und deswegen gibt es jetzt manche Sekten, die lehren, man muss immer nochmal getauft werden, einmal so und dann wieder auf den Namen Jesus. Das kann man ja auf alles auf einmal machen, ja, braucht man nicht x-mal getauft werden, verschiedene Namen, das ist nicht notwendig. Man nennt es dann die Branham-Lehre oder so, dass man dann einfach nochmal tauft auf den Namen Jesus extra. Also man kann ganz genau wissen, bin ich mit dem Heiligen Geist erfüllt worden? Habe ich dieses Erlebnis gemacht oder habe ich es nicht gemacht? Und das sehen wir dann weiter in den Beispielen, die hier angeführt sind, Apostelgeschichte 19 und Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5, wie Menschen getauft wurden mit dem Heiligen Geist und Jesus selber hat auch davon gesprochen, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Also das sind verschiedene Taufen. Wassertaufe, Geistestaufe, also die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und wir hatten letztes Mal gesprochen über Feuertaufe. Nicht, dass jemand durch Feuer laufen muss oder sowas, sondern die Schwierigkeiten deines Lebens. Manche müssen durch mancherlei Prüfungen und Feuer durchlaufen. Ist es in der Bibel manchmal heißt es nur, wir sollen leben im Geist, also nicht im Fleisch, sondern im Geist leben und leben in der Kraft des Geistes, das ist das Gleiche. Weil das Leben im Heiligen Geist, das ist die Kraft, die du hast, irgendwas auch durchzustehen. Ich habe mir als Mädchen früher vorgestellt, ach, wenn ich doch mal, vielleicht weil ich so feig bin, dass ich deswegen die Geistestaufe nicht habe. Weil ich habe mich immer hinten hingesetzt. Jetzt muss ich mal mutig sein, vielleicht kriege ich sie, wenn ich jetzt mutig bin. Dann habe ich mich in die erste Reihe gesetzt, aber das hat es nicht ausgemacht, auf welchem Platz ich saß. Dann habe ich gedacht, na, du bist so schüchtern, du sagst nie was laut. Vielleicht, weil meine Mutti, die war sehr explosiv manchmal, ja, mit ihrem Halleluja dazwischen. Das hat mich als Kind manchmal aufgeregt, ja, dass sie immer so laut war. Und das hat mir nicht so gefallen. Vor allem, wenn wir zum Beispiel am Heiligen Abend war bei uns so eine kleine Kapelle in der Nähe, auf dem Berg oben, unter Kochen bei Aalen. Und dann sind wir manchmal nach so um 11:30 darauf gewandert, um 12 Uhr bei der sogenannten Christmette dabei zu sein. Und wenn wir dann dort saßen und meine Mutti, die hat sich einfach da nicht so angepasst, die hat, wenn der gesagt hat, vorne der katholische Prediger oder Pastor, der lobe den Herrn meine Seele, hat meine Mutti ganz laut gesagt, Halleluja, Amen. Oh, ich bin hier gestorben vor Schreck, ja. Und dann, wenn er dann gesagt hat, und sie haben sich hingekniet in der Anbetung und Andacht, das hat meine Mutti gemacht, die hat sich hingekniet vor alle Leute. Also jeder hat so seine Prüfungen. Ich hatte so meine Prüfungen damals mit meiner Mutti, dass sie immer so auffällig war. Und ich dachte, nee, ich will einen ganz schüchternen Glauben haben, wo man nicht so was Auffälliges, ja. Aber ich kannte die Kraft des Heiligen Geistes nicht. Und mein Halleluja sagen hat es nicht gebracht. Und mein in der ersten Reihe sitzen hat es auch nicht gebracht. Also es musste irgendwas anders sein. Aber ich habe gesucht. Ich habe ehrlich gesucht. Ich wollte diese Kraft haben. Und was dann nochmal dazu beigetragen hat, war, ich habe zuerst die Kraft Gottes nur erfahren oder erfahren können oder den Glauben fassen können, wenn wir viele zusammen den Heiligen Geist angebetet haben, wenn wir Gott gelobt und gepriesen haben, dann konnte ich das so erfassen. Aber allein im Alleingebet konnte ich es am Anfang nicht erfassen. Und manchmal war es so, ich ging ja dann auf die Bibelschule. In der Bibelschule muss euch da gleich warnen, wenn da jemand hingeht. Bei mir war es so, wir hatten so viel Bibel lesen müssen und so viel auswendig lernen müssen. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber es wurde ich immer abgefragt. Jede Woche wurde die Bibelstelle abgefragt. Und dann mussten wir aus der Lutherbibel damals, weil man musste sich auf eine Bibel einigen, und dann mussten wir, da wurde jeder Komma und jeder Punkt und jedes Fragezeichen wurde dann benotet. Und dann musstest du ganz genau darauf achten, was du gelernt hast. Und es war eigentlich, sagen wir mal, schrecklich. Man musste beten. Das war was anderes, wie man will beten. Und wir mussten auch für bestimmte Sachen beten. Wir haben damals gelernt, nach Listen zu beten. Wir haben uns so Zettel zusammengestellt, da wurde alles eingetragen, was man durchbeten sollte. Ja. Aber dieses Muss-Beten, das ist schrecklich abtötend für das Verlangen des Menschen zu beten. Und ich habe damals so einen Zettel mir angelegt und weil wir zu dritt im Zimmer waren, drei Mädchen, haben wir einen Schrank gehabt, da haben wir einen Kleider unten ausgeräumt, da war nichts drin und da drin war meine Gebetszeit. Und da habe ich dann meinen Gebetszettel reingehängt und habe beten müssen. Und dann gingen wir mal auf eine Konferenz, also haben wir extra Erlaubnis holen müssen. Außerhalb von der Schweiz, wir waren in der Schweiz auf der Bibelschule, mein Mann und ich. Und dann sind wir da auf die Konferenz gegangen. Und ich hatte nur ein einziges Verlangen, Herr, ich möchte mal wieder richtig Freude im Heiligen Geist haben. Nicht dieses Muss, ich konnte es nicht mehr hören. Und da hat der Herr auf dieser Konferenz mich so überschüttet mit seiner Freude, dass ich echt verstehen kann, wenn sich jemand wünscht, zu lachen. Ich habe im Heiligen Geist lachen müssen vor lauter Freude, weil ich den Heiligen Geist wieder als Freude empfangen habe und nicht als du musst. Und dann kam auch eine Zeit, wo ich gelernt habe, dass der Heilige Geist nicht nur in solchen Zeiten bei uns ist, wenn es uns gut geht, wenn wir Freude haben, sondern auch ganz besonders, wenn wir Schwierigkeiten hatten und wenn wir überwinden mussten. In der Zeit damals, ich will es nur als Beispiel euch sagen, wie es ist, in der Zeit damals, da hatte ich Bekannte, die haben sich aufgeregt, weil ich meine Haare abgeschnitten hatte und habe es anders gemacht. Ich habe mal Locken gemacht, ja. Und dann haben sie immer gelästert, über mich geredet. Ich war damals in der Chor, im Gemeindechor. Und dann kam jeden Abend dieses Gelästere. Oh, guck mal, die könnte man ja umgedreht als Putzlappen verwenden oder sowas. Also sowas, wo einen wirklich hätte verletzen können. Aber ich habe in der Zeit gelernt, dass der Heilige Geist auch dabei einem ist. Und ich habe dort in dieser Chorstunde, wo mir immer so zugesetzt wurde, da habe ich gelernt, den Heiligen Geist wirklich als Tröster für mich zu nehmen. Und neben mir sitzende Freundin hat gesagt, ich weiß gar nicht, wie du das verkraftest, du lächelst die an, die umarmst du die eine Frau. Da sage ich, das läuft mir runter wie das Wasser an der Nase und ganz, was sie sagt, das macht mir, mein Herz tut es nicht weh. Weil der Heilige Geist mich bewahrt hat vom Wehtun. Und auch dafür ist der Heilige Geist da, dass du schlimme Sachen gar nicht wahrnimmst, wie es dich treffen sollte. Und ich weiß noch, was natürlich ganz selten ist, aber es geschieht, wir sehen ja auch, dass der Heilige Geist und Weissagung wurde zusammengeschenkt bei manchen Ereignissen. Da kam zuerst der Heilige Geist und dann kam eine Weissagung. Und das ist heute, wird dann nicht mehr so sehr darauf geachtet. Also früher, als ich in meine ersten Schritte im Glauben war, war es so wichtig, dass wenn Zungenrede da war, dass anschließend die Weissagung, die Auslegung erfolgte. Das musste Hand in Hand gehen. Wenn es der eine nicht hatte, dann hat es der andere in der Gemeinde gehabt. Und so wurde das geschenkt, also Weissagung und Zungenrede. Für mich war das immer schon ganz eng zusammen. Und ganz, ganz selten, ich habe das selber nicht mal eine Handvoll, also vielleicht 2-3 Mal, also 2 Mal kann ich mich jetzt gerade noch erinnern, habe ich erlebt, dass eine Weissagung für mich selber gegolten hat. Dass Gott durch Weissagung zu mir selber geredet hat, aber da war niemand da, der zu mir hätte reden können. Das war zum Beispiel an dem Tag, wo Gott mich innerlich vorbereitet hatte, Ja zu sagen, nach Berlin zu gehen. Weil ich war nicht so überzeugt von Berlin. Und mein Mann wollte mir schon gar nicht sagen, der hat mir erst gesagt, dass er sich entschieden hat, mal hierher zu gehen. Da saß ich schon im Zug und wollte zu meiner Schwester fahren. Ich bin dann wieder ausgestiegen und gleich wieder heimgegangen, weil ich konnte es nicht mehr, mir hat schier zerrissen. Was fällt ihm ein, sowas zu machen? Ich hatte gerade, mein Bausparvertrag war gerade fertig, hatte halbtags gearbeitet, eine tolle Stelle, habe sehr gut verdient. Und mein Bausparvertrag war damals so mit D-Mark, 100.000 Mark fertig. Und ich dachte, jetzt können wir was bauen, jetzt können wir was machen. Wir haben schon Häuschen angeguckt und es war so unser Wille, also sag mal mein Wille, aber es war nicht Gottes Wille. Und wir haben das dann alles verbrauchen müssen, als wir nach Berlin kamen zum Leben. Wir mussten davon irgendwas essen am Anfang. Und da, als der Herr sagte, zu uns sprach, ich saß zu Hause dann, ich kam zurück vom Zug und wartete auf meinen Mann. Und da habe ich etwas erlebt, da habe ich, ich hatte aus Langeweile so ein Radio angemacht und da kam eine Sendung und da hieß die und die haben Preise gewonnen, aber wir haben noch einen extra Preis, einen ganz besonderen. Und dann hieß, sang da jemand mit lauter Stimme, ich liebe Berlin, ich liebe Berlin, also ähnlich. Und ich bin aufgestanden, habe ausgeschaltet und habe gesagt, und ich überhaupt nicht. Das allerletzte, wo ich hingehen wollte. Und hab ausgeschaltet. Und in dem Moment spürte ich, dass da in mir was brodelt. Und ich sagte, Herr, es sind so Vorurteile, die gefallen dir nicht, das weiß ich. Herr, vergib mir. Und dann habe ich meine Elberfelder Bibel hatte ich dann dem Abend aufgeschlagen. Und ich sagte, Herr, ich war so krank, als wir in Jugoslawien evangelisiert hatten. Und der Osten, also Berlin war ja Osten für uns, ja, diese Insel da im Osten, da wollte ich nicht hin. Und sagte, Herr, das ist nicht, weil ich so, das war einfach, weil ich da so krank war, ich habe so Typhus gehabt in Jugoslawien, ich will sowas nicht mehr haben. Und schlage ich meine Bibel aus und steht da, Jubel schafft er dir in Ost und West. Und das konnte man sich damals, als wir nach Berlin kamen, da war das noch West-Berlin und Ost-Berlin, konnte sich kein Mensch vorstellen. Jubel schafft er dir in Ost und West. Aber das hat der Herr damals schon gewusst. Und dann, mein Mann kam so lange nicht nach Hause. Und dann habe ich angefangen zu beten, habe ich hingekniet. Und dann habe ich erlebt eine Weissagung, die eigentlich zu mir selber gesprochen hat, aber wirklich nicht aus meinen Gedanken, sondern die kam vom Herrn. Und die Weissagung war so, wir haben damals gerade zwei Gärten angelegt in der Zeit in Süddeutschland. Und in beiden Gärten, wir haben nie eine Frucht davon gegessen, wir haben nur die Bäume eingepflanzt. In einem Jahr waren es 34 Bäume. Und die Grundstücke, die hatten wir von meinen Eltern bekommen. Und dann kam diese Weissagung, du liebst die Bäume, aber ich liebe Menschen. Und wenn du mich lieb hast, dann musst du dahin gehen, wo Menschen sind. So kamen wir nach Berlin. Und da habe ich dann auf diese Botschaft, diese Weissagung praktisch, habe ich ja gesagt. Und ein anderes Mal war es noch eine Weissagung, wo ich mich erinnere. Mein Mann, der hat sehr viel evangelisiert und war im Sommer meistens unterwegs. Ich war im Sommer mit den Kindern meistens alleine zu Hause. Und ich habe also schon einmal überlebt, wie jemand reinstecken wollte. Der hat die Tür verwechselt. Da war eine andere Prostituierte, die wohnte ein Haus unter uns. Und es war also eine schlimme Nacht. Und ich habe gedacht, mein Mann kommt zurück, da ist irgendwas schiefgegangen. Und da sah ich plötzlich, das waren Haare an die Arme. Und ich habe ihm noch geholfen, noch einzusteigen. Ich habe das gar nicht gedacht, dass das so ein Einbruch sein kann. Aber Gott hat mich bewahrt. Und von da an bin ich immer nachts eingeschlafen mit erhobener Hand und habe gesagt, Herr, ich vertraue dir. Ich wohne hier in Erdgeschosswohnung, das war schrecklich, da zu wohnen, aber ich vertraue dir. Und da hat der Herr zu mir gesagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Das habe ich gehört, das habe ich akustisch gehört. Normalerweise, wenn der Herr, kann ja ins Herz reinsprechen. Aber ich habe es akustisch gehört, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und von da an habe ich ganz friedlich geschlafen und der Herr hat mich die ganze Zeit bewahrt. Und deswegen weiß ich hundertprozentig, ich bin überzeugt von der Existenz des Heiligen Geistes und dass er zu uns sprechen kann. Und aus den Worten der Heiligen Schrift geht ganz deutlich hervor, dass er zu uns spricht, dass er zu uns kommt, wenn wir Buße getan haben, wenn wir ihm ausgeliefert sind und wenn er uns kennt. Also die Voraussetzung dafür ist, dass wir einfach reines Herzen sind und dass er uns kennt. Und die Apostel in der Bibel, die kannten keine Wartezeiten, dass jemand warten musste, bis man ihm die Hände auflegen konnte, sondern in dem Moment, wo du dein Herz gereinigt hast vor Gott, wo du in keiner bewussten Sünde lebst, Wir alle haben Probleme, wir alle sind manchmal schwach, Aber wir müssen nicht in einer bewussten Sünde leben. Und kann der Heilige Geist zu uns kommen? Und deswegen auch, heute sage ich dir, du musst nicht warten auf ewig, sondern wenn dein Herz reingewaschen ist und wenn du Gott dienen willst, er wird dich erfüllen mit dem Heiligen Geist und er wird dir die Gewissheit geben, dass du sie hast oder ob du sie nicht hast. Viel später, damals habe ich das noch nicht gekannt, viel später habe ich hier was hier, ich habe hier gerade zu ja, ein Buch geschenkt bekommen, Glaube ist Siegeskraft, über Ermutigungen von Smith Wigglesworth. Und da steht in einer Andacht drinne, im Geist singen. Menschen, die im Heiligen Geist getauft sind, können wunderbare Zeiten des Singens im Geist erleben. Ich habe dies besonders in England gesehen. Und wenn wir es besser verstehen würden, hätten wir gewaltigere Choräle als je gesungen und von Menschen komponiert worden sind. Ich habe Gesänge im Geist erlebt, deren Klang alles sonst Gehörte weit übertraf. Es reichte vom tiefsten Bass hin bis zur höchsten Höhe und etliche Oktaven höher, als es natürlich möglich gewesen wäre. Dieses Singen im Heiligen Geist ist auch ein Wunder und ist auch ein Geschenk Gottes. Ich habe das auch schon erlebt, habe es auch selber schon mit mir erlebt. Ich war mal sehr deprimiert eine Zeit lang, sehr deprimiert über Dinge, die ich gesehen hatte und was nicht in Ordnung war, bei mir und bei anderen. Und ich habe darüber so viel nachgedacht, das hat mir nicht geholfen. Und dann habe ich einmal, ich war gerade an meinem Bügelbrett gestanden, ich erinnere mich noch heute an die Stelle, wo ich stand, und da habe ich gehört, wie ein Prediger, den ich früher, der nicht mehr lebt, den ich früher kannte, wie der auf einer Kassette anfängt, Gott zu preisen und zu danken über das Negative, das er in seinem Leben erfahren hat. Normal hätte ich gesagt, wie verspinnt denn der, das gibt's doch nicht, man dankt doch nicht für sowas. Und die Sachen, die der erlebt hatte, ich wusste davon. Ich kannte die Leute, mit denen er es erlebt hat, und ich konnte das bestätigen. Ich wusste, das ist Wahrheit, was er sagt, denn der Geist Gottes ist ein Geist der Wahrheit. Und was er gesagt hat, das hat der Wahrheit entsprochen. Und in dem Moment habe ich zum ersten Mal bewusst angefangen, in Zungen zu singen, an meinem Bügelbrett zu Hause. Und ich bin rausgekommen aus dem dunklen Loch, wo ich drin war. Gott hat die Türe mir geöffnet, dass ich aus dem dunklen Loch rauskommen konnte. Wenn du in so einer depressiven Phase bist, in so einem dunklen Loch, fang an, Gott über die negativen Dinge einfach zu preisen. Setze dich darüber hinweg, oder wie mein Mann gestern oder was vorgestern, weiß nicht mehr, gepredigt hat, mach einfach das Gegenteil von dem, was der Teufel zu dir sagt. Mach einfach das Gegenteil, preise Gott und lach ihn aus, den Teufel. Und so habe ich dann Gott die Ehre gegeben und er hat mich aus dem Loch rausgeholt. Und Petrus, heißt es hier, bekannte sich offen zu Jesus, auch auf die Gefahr hin, sein Leben zu verlieren. Und durch die Predigt des Petrus wurden an einem Tag 3000 Menschen gerettet. Dieser Feigling hat von der Kraft Gottes, war so ergriffen von der Kraft Gottes, dass durch seine Predigt an einem Tag 3000 Menschen gerettet wurden. Willst du das auch erleben? Das ist heute auch möglich? Ja, ich glaube es. Ich glaube, dass es möglich ist, wenn wir es Gott zutrauen und dem Heiligen Geist zutrauen. Und ich für meinen Teil, ich möchte erfüllt werden, jeden Tag neu, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn man den Zweck nochmal zusammenfasst, vom Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ist in enger Gemeinschaft mit Christus zu kommen, von ihm selbst regiert zu werden und das Zeugnis und die Botschaft der Kraft und der Vollmacht ausführen zu können. Und wer braucht diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Für wen ist diese Gabe gedacht? Ist es für die Pastoren? Nein, es ist für jedermann, für alle. Ausdrücklich für alle in Apostelgeschichte 2, Vers 39. Alle Gläubigen benötigen diese Gabe. Da finden wir zum Beispiel die Geschichte, auch in der Apostelgeschichte noch, wie sogar der Stephanus und die, die am Tisch dienen mussten, also so wie wir zum Beispiel, ja, ich weiß, die Diakone, die am Tisch gedient haben, auch die brauchen den Heiligen Geist, damit alles gerecht vor sich geht. Und deswegen seid ihr auch sicher, alles, was wir für Jesus anfangen und anpacken, wir brauchen dazu den Heiligen Geist. Wir brauchen diese Ausrüstung. Und wie kann man nun den Heiligen Geist empfangen? Wenn man sein Leben Jesus ausgeliefert hat, wenn man alle offenen und geheimen Sünde völlig abgesagt hat, dann braucht es kein langes Warten, dann kann der Heilige Geist in dein Leben kommen. Und du wirst es selber merken und die anderen werden es auch merken. Wir haben am Anfang ein paar Beispiele gehabt. Was haben die Leute, wie merkt man das, dass jemand mit dem Heiligen Geist getauft wird? Ja? Ein Schwager bekommen, der hat immer nachts angerufen mit Irrgespräch, meistens vom Kittchen oder was weiß ich, wo der sonst sich rumgetrieben hat. Jedenfalls, da war nichts Gutes dahinter. Und der hat immer so fromm geredet, es war so richtig so, das ist furchtbar, wenn jemand immer gleich schon bei der Begrüßung von weitem schon in Zungen dich grüßt und so, ja. Also so komisch. Und der war so komisch und wenn der dann, und unser Schwiegervater, der ist da irgendwie drauf reingefallen. Und der war so begeistert von dem Mann, sagte, man darf das dem nicht vorhalten, dass er im Gefängnis war früher so. Ja gut, wenn er seine Zeit vorbei hat, ist es ja okay. Aber weißt du, wenn der dann wegfuhr, dann kamen nachher von überall die Rechnungen an zu meinem Schwiegervater, bis ihm selber unheimlich wurde, was der für Rechnungen bekam. Also Wahrhaftigkeit, Wahrheit muss schon dabei sein. Ohne Wahrheit geht es nicht. Noch? Um mit dem Geist erfüllt zu werden, zuerst mal notwendig ist, Bekehrung, Taufe und Erfüllung mit dem Heiligen Geist hängen sehr eng zusammen. Meistens ist es so, ich soll sagen, eine Schiene, eine Gehorsamschiene. Bekehrung ist ja nicht das gleiche wie Wiedergeburt, das wissen wir schon. Bekehrung ist der Teil, der an uns liegt, dass wir das in Ordnung bringen. Und Taufe und Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und Gott gibt seinen Geist denen, die ihm gehorchen. Gehorsam ist eine grundlegende Voraussetzung. Dieser Gehorsam. Bereit ist, seinen ganzen Willen zu tun. Dass man ein echtes Verlangen hat, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. So wie als Kind, ja, hätte ich mir das immer vorgestellt, das, also eine Predigt, die muss so sein, so richtig Kraft durch, dass es einem schier vom Stuhl runterhaut, ja. Also ich habe mir so eine Vorstellung gemacht, aber ich wollte einfach ganz nahe bei der Kraft Gottes sein. Ich wollte dazugehören und habe auch den Vater gebeten, dass er mir das gibt und dass er mich, ich muss sagen, er hat mich wirklich in manchen schlimmen Situationen, die ich jetzt nicht einzeln erzählen will, hat er mich wirklich bewahrt, wenn ich den Heiligen Geist angerufen habe. Hat er mich auf der Stelle bewahrt. Ich habe das auf wunderbare Weise in meiner Jugend erfahren, dass Gott mich bewahrt hat. Und ich konnte so den Heiligen Geist gläubig in mein Herz aufnehmen. Und ich habe mich nicht gefürchtet mehr vor dem Heiligen Geist. Ich hatte so ein Sehnen danach. Und der Herr gibt es denen, die sich danach sehnen. Denen gibt er es wahrhaftig, denen gibt er es. Er ist treu. Er erkennt, was wir nur denken, was wir nur so sagen, und er weiß, was Wahrheit ist. Er ist ein Geist der Wahrheit. Und er gibt es denen, die ihm glauben. Johannes, jetzt darfst du weitermachen.
Wie empfange ich den Heiligen Geist? Gut, dass du fragst. Nein, es ist eine ganz, viele, viele Leute haben große Probleme mit dem Empfangen des Heiligen Geistes. Wie kriege ich das? Wie empfange ich? Wir haben hier so ein paar Punkte. Lass dich taufen, lass dich, bring alles in Ordnung, bekenn das, ordne dein Leben, etc. Das machen wir alles. Aber dann ist es, wir müssen uns ausstrecken und dann, ich bin derjenige, der den Heiligen Geist sprechen lässt. Also, dass ich das Sprachrohr bin. Ich muss meine Stimmbänder Gott zur Verfügung stellen, um wie der Geist gab, auszusprechen. Du hast den Heiligen Geist. Jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn angenommen hat, Jesus einfach sein Leben geschenkt hat, der hat den Heiligen Geist nach meiner Bibel. Niemand kann Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist. Wenn du sagen kannst, Herr Jesus, so einfach. Wenn du sagst, er ist mein Herr und ich bin sein Kind, ich gehöre Jesus und du hast dein Leben Jesus übergeben, wenn du das weißt, du hast den Heiligen Geist. Denn ohne den Heiligen Geist kannst du gar nicht wissen, dass du Kind Gottes bist, denn er gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich ein Kind Gottes bin. Also, du hast den Heiligen Geist, aber der Heilige Geist muss sich auch manifestieren. Das muss sich irgendwie ausdrücken, äußerlich sichtbar sein oder merken. Und das erste Zeichen der Geistestaufe in Jerusalem, Zungensprache. In Samaria, Zungensprache. Beim Cornelius, Zungensprache. Und du siehst also auch in Ephesus, sie sprachen in Sprachen und sie weissagten noch dazu. Also überall, wo der Heilige Geist das erste Zeichen, das ist das kleinste Zeichen, da Zungenrede. Ich verwende da gerne das Bild. Das ist genauso, wenn du Sektkorken aufmachst. Was passiert, wenn du so Sektkorken aufmachst? Dann knallt es und dann schäumt es. Und genau das ist bei der Zungensprache. Da läuft, du hast gar keine Worte mehr zu sagen, Heiland, ich liebe dich. Also bei mir, ich sage das ganz persönlich, wie es bei mir war. Ich habe mir auch was Mysteriöses vorgestellt, was da alles passieren muss bei der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich habe wochenlang nur Apostelgeschichte 2 gelesen. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich möchte das, was die damals gekriegt haben, das möchte ich haben. Ich habe gefastet sogar, ich möchte das haben und so weiter. Und ich habe es nicht gekriegt. War so entsetzlich. Ich habe alles gemacht, bis ich dann gesagt habe, jetzt höre ich auf, alles zu bitten und so weiter. Jetzt habe ich gesagt, lieber Heiland, ich danke dir. Ich danke dir, dass du meine Sünden vergeben hast. Ich preise dich, dass du mir das ewige Leben geschenkt hast. Und ich habe einfach nur Jesus und das Blut Jesu gepriesen. Und plötzlich merke ich, Mensch, du sprichst Französisch. Ich habe zwar ein paar Mal lernen wollen Französisch und wenigstens x-mal angefangen und nie mit also sprechen, vielleicht ging's noch, aber lesen, die sind so verrückt da. Also die schreiben anders, als sie sprechen. Und dergleichen. Und plötzlich Französisch, dann ein paar Minuten später wieder eine andere Sprache. Ich dachte, jetzt bist du verrückt. Du spinnst. Also jetzt wirst du wahnsinnig. Das waren so meine ersten Gedanken. Und ich habe das nicht irgendwie einordnen können, wie der Geist gab, auszusprechen. Aber ich habe mindestens an diesem Abend, wo das so war, es war so wunderbar, ich pries Gott in allen möglichen Sprachen. Also ich hörte mit meinen Ohren, aber ich war nur, habe nur meine Stimmbänder Gott zur Verfügung gestellt, mein Mund. Der Sprechende war natürlich schon mein Inneres. Und es kam irgendwie so aus dem Innen heraus, aus dem Bauch heraus. Ich war so voll. Und dass das Herz voll ist, es geht der Mund über. Lobte Gott und pries. Natürlich, jetzt wusste ich nicht, was es ist. Gehe zu meinem Pastor in die Seelsorge. Wir waren da konservativ. Und gehe und sage, Bruder, ich muss jetzt mit dir sprechen, mit mir ist was Verrücktes passiert. Ich kann also x Sprachen sprechen innerhalb von 7 Minuten und ist irgendwas faul mit mir. Dann sagte, bist du mit Pfingstler zusammengekommen? Ich sagte, nee, ich kenne Jehovas Zeugen, Mormonen und so, aber von Pfingstler habe ich noch nie was gehört. Ja, und die reden ja von der Geistestaufe. Und dann sagt er, was ist Geistestaufe? Ich kenne Wassertaufe, aber Geistestaufe habe ich noch nie was gehört. Und ich hatte es, verstehst du? Und ich habe bloß nicht kapiert. Dann sagt er, alles von unten. Und erzählt dann den Zungensprachen und etc. Und was wir hier gerade vorhin gehabt haben, das alles, das war damals, aber heute gibt's sowas nicht mehr.
Ich habe es aufgehört, aber es war so schön. Ich muss eines sagen, es hat mir so Spaß gemacht, einfach zu beten. Ich muss nicht mehr denken, was ich bete, sondern ich kann einfach aussprechen, also laufen lassen. Und ich fühle Befreiung, Erquickung. Und ich war, also als der dann mir sagte, ist alles vom Teufel von unten, und ich wollte nichts vom Teufel haben. Also da werde ich mich schwer hüten, was vom Teufel anzunehmen, und habe auch nicht mehr praktiziert, denn ich möchte mit dem Teufel nichts zu tun haben. Wenn der sagt, ja, der studiert, der muss ja wissen. Das war also mein Gedanke. Und ich war sehr frustriert, bin auch, muss ich auch ehrlich sagen, die Resultate waren, ich habe gesagt, also Leute, Religion ist tatsächlich Opium fürs Volk. Also dann habe ich wirklich geglaubt, also die Christen, die belügen einander, und du betest und Gott belügt dich auch. Und das, so kam das. Das hat mir, kam mir so gegenüber, so rüber, dass der liebe Gott belügt dich. Du fastest und betest und kriegst einen Dämon. Und ich will mit Dämon und Teufel nichts haben. Also, so, dann gehe ich durch Augsburg spazieren, und dann höre ich, da singen Leute mit Tamburin. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, Kraft, Kraft, und die klatschen. Sowas habe ich von meiner Kirche nicht gekannt. Ich bin dem Sound nachgegangen, kam die Treppe hoch, das war das letzte Lied, das sie gesungen haben. Dann sagt der Pastor, wenn noch irgendjemand da ist, wer noch Fragen hat, Geistestaufe haben möchte, der soll zurückbleiben. Und ich blieb auch zurück. Obwohl ich gerade am Schluss reinkam und vom Gottesdienst gar nicht mitbekommen habe, was da gelaufen ist, blieb zurück und sagte, dann sage ich, du hast von Geistestaufe was gehört, was ist das? Und dann erzählt er, also das ist, wie der Heilige Geist dein Leben erfüllt, du gibst dein Herz dem Herrn Jesus und. So, was wir hier gerade gehört haben. Und dann, du sprichst in anderen Sprachen. Und ich war schon von einem Gespräch bei meinem Seelsorger, war ich schon so vergiftet, sage ich, Bruder, das ist alles vom Teufel. Sage ich dem, also das Zungenreden, das ist nicht göttlich, das gibt's heute nicht. Dann sagte Bruder, ich bete für dich nicht, und das hat was ganz Weises mit mir gemacht. Ich sagte, ich bete jetzt nicht mit dir, geh nach Hause, knie dich hin und sag, Herr Jesus, war das von dir, lass es wiederkommen, war das nicht von dir, halt es fern. Ich habe mich hingekniet und es ging wieder, genau wie es am Anfang war, wie ich das als von Wochen oder Monaten bekommen habe. Ich sprach in Zungen und ich weiß, dass es vom Herrn ist. Also, dass es nichts gemacht ist und nichts gekünsteltes ist. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, war es von dir, lass es wiederkommen, war es nicht von dir, halt es fern, ich will mit dem Zeug nichts zu tun haben. So, du kannst also selber prüfen und testen, ob es echt ist oder nicht echt ist, indem du auf den Grund gehst. Aber ich musste eines lernen, ich bin der Sprecher. Ich muss meine Stimmbänder zur Verfügung stellen. Und wenn ich so Geistestaufe erlebe bei Geschwistern hier in der Gemeinde und überall, wo ich Gott gedient habe, es ist so einfach. Du musst dich nicht quälen. Du musst nicht dich groß anstrengen. Du musst dich nur Gott zur Verfügung stellen. Herr, hier bin ich, segne mich. Und ich habe mal in Österreich bei den Rumänen gebetet. Da kam ich in eine Gemeinde hin. Die Leute wussten, also ich bete für Leute, die den Heiligen Geist haben wollen. Da habe ich schon wochenlang gefastet und gebetet und so weiter. Und dann komme ich hin und dann mache ich einen Altarruf. Und da kommen tatsächlich ein paar Jugendliche, vielleicht so 30 Jugendliche nach vorne. Das war ein Jugendgottesdienst. Kommen nach vorne. Und da kamen noch zwei Mädchen nach vorne, aber die waren alle in Jeans. Diese Gemeinde war so konservativ. Da kommt doch eine Schwester nach vorne und sagt, ihr seid noch nicht würdig für die Geistestaufe, weil die in Jeans, die sind ja so konservativ gewesen, Röcke, Kopfbedeckung etc., also so traditionelle Christen. Und ich habe dann gesagt, lass die beten, also wenn die schon vorne stehen, stehen sie nach vorne, also müsst ihr jetzt die nicht nach vorne holen. All die anderen haben nicht den Heiligen Geist gekriegt, die würdig waren, nur die zwei, die nicht würdig waren, die haben sie gekriegt, und weil sie unkompliziert sind. Wir können den Heiligen Geist nicht verdienen, es ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes. Das verdienen wir nicht durch unsere Heiligkeit. Du kannst noch so fromm sein, kannst im Talar laufen den ganzen Tag und lange Robbenkleider oder was weiß ich, kriegst es nicht. Du musst, wenn dein Herz in Ordnung ist, und die zwei Mädels, die waren ehrlich, die kamen nach vorne, die passten gar nicht in das System hinein, aber die passten Gott. So, und die haben das getan, die waren so unkompliziert und die haben nicht mehr aufgehört, die anderen haben den Mund nicht mehr zugekriegt. Wie konnte der liebe Gott die taufen und uns nicht, wo wir uns auch innerlich so vorbereiten? Weißt du, wir denken menschlich, und du sollst das Menschliche aufhören. Herr, war das von dir, lass es wiederkommen, war das nicht von dir, halt es fern. Es ist so wichtig, du musst sprechen. Also du musst wenigstens A sagen. Und manche Leute denken, ich muss eine perfekte Sprache sprechen bei der Geistestaufe. Nee, ist nicht wahr. Wie hast du Sprechen eingelernt? Oder Sprechen gelernt? Mama. Und dann ging das. Und dann hast du M und A gesagt. Und dann kam nochmals M und A. Dann war schon Mama fertig. Und dann Papa. Und so praktisch, wir lernen ja Sprechen auch nur bei Silben. Und manche Leute, die denken, die müssen perfekte Sprachen sprechen. Nein, manchmal gibt der Herr nur einen Ton, verstehst du? Und dann läuft es, es sprudelt. Und von wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dann läuft es und zu einem Wort kommt das andere und dann wunderst du dich, Mensch, das ist Chinesisch. Denkst wenigstens. Und dann gibt es Sprachen, die gesprochen werden, dann gibt es Engelsprachen und viele Sprachen, die wir heute sprechen, die gibt's gar nicht mehr. Die hat's aber schon mal gegeben. Tausende von Sprachen in all diesen Jahrhunderten, Jahrtausenden hindurch. So ist es nicht wichtig, dass du jetzt in Zungen redest, also dass jemand Deutsch perfekt spricht. Das gibt es. Also die Wirkung des Heiligen Geistes, ich habe schon so oft erlebt in Gottesdiensten, dass jemand Griechisch sprach und er ging nach vorne, die Person hat sich bekehrt. Jemand sprach perfekt Lateinisch, hat nie Lateinisch gelernt in seinem Leben. Und dann auf der anderen Seite die Auslegung und praktisch, das habe ich euch diese Tage auch irgendwann erzählt. So, das ist Zungensprache und Übersetzung. Zungensprache und Auslegung ist wieder ganz was anderes. Und ich wünsche mir, wenn Leute in Zungen sprechen und Ungläubige sind da, es wäre Dummheit, nur in Sprachen zu beten und dem Herrgott die Zeit zu stehlen. Auf Deutsch gesagt. So, wenn wir Zungensprache haben, dann sollten die Gotteskinder so sensibel sein und sagen, Herr, wenn der Heilige Geist hier geredet hat, bitte gib uns auch die Auslegung. Und wenn du nicht den Pastor benutzt, benütze mich, Herr. Und dann gibt Gott dir die Auslegung. Denn wir haben die Sprechen in Sprachen und die Auslegung. Und manchmal haben wir ein Problem. Dann, ich weiß es, Kinder sind sehr einfältig und Kinder sagen die Wahrheit. Und da kam ein Bube, jemand, und wir hatten in der Gemeinde Zungensprache und Auslegung. Dann sagt der Pastor, bei uns stimmt was nicht. Die Zungensprache war nur so kurz und die Auslegung war so lang. Und ich fand das ganz toll, was der Bube da fragte. Die Zungensprache war ganz kurz und die Auslegung war so lang. Weißt du, wir kriegen manchmal nur das Stichwort, nur das Thema und dann kommt die Auslegung dazu und so weiter. Und es kann manchmal die Zungensprache ganz lang sein und du kriegst nur ein Stichwort. Und genauso umgekehrt. Also, ich wünsche, dass es dann ist, so ist. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle weissagen könnt, denn Zungensprache ist nur die kleinste Gabe aller Gaben. Und wenn es da scheitert, scheitert es dann bei den anderen Gaben auch nachher. Also, wenn wir da nicht zurechtkommen. Also, du bist der Sprechende oder die Sprechende, du musst nur A sagen und Gott sagt B, C, D. Also, du musst manchmal anfangen und manchmal musst du in Sprachen einfach Mund aufmachen und deine Stimmbänder zur Verfügung stellen und dann fließt es und du wirst überrascht sein. Mach es zu Hause, wenn du nach Hause kommst. So, das ist am besten, dann kannst du einfach Gott dort loben. Hier, manche genieren sich vor sich selber und du musst das Genieren vor dir selber überwinden. Sie genieren von sich, also das mache ich. Glaub nicht, dass der Heilige Geist das macht. Das musst du schon reden. Also ich muss sprechen, sonst kommt nichts rüber. Ich bin der Redende. Und der Herr benutzt mich. Okay, jetzt geht es um die Gaben. Jetzt sind wir schon beim Thema. Du musst deine Gaben gebrauchen. Wir haben zwei Teile gehabt. Heute gehen wir zum Teil 3. Das ist alles nur Test. Nur einfach, geh mal diese Listen durch. Es sind Listen, manchmal überschneiden sie sich. Das ist alles so aufgebaut, dass du einfach dich selber wiederfindest. Und dann sagst du, Mensch, diese Frage haben wir schon mal gehabt. Und du wirst diese Frage 4-mal, 5-mal manchmal haben. Manche Fragen wirst du x-mal haben, damit du wirklich da drauf gestoßen wirst, mit der Nase. Mit der Nase drauf gestoßen wirst. Und kreuze das mal so in aller Ruhe, wenn du irgendwo sitzt und so weiter. Kreuze diese Punkte an. Mach noch kein Ergebnis, rechne auch noch nicht zusammen, aber kreuze mal sehr gut, gut, unter Umständen kaum oder gar nicht. Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel hier, jetzt geht es ein bisschen persönlich, bisher war ich möchte stärker als bisher, ich habe Erfahrung gemacht und dann, ich kann mir vorstellen, dass mir Spaß machen würde, andere Christen zeitaufwendige Aufgaben abzunehmen. Ich kann mir vorstellen und so weiter, dass ich mit Gästen glücklich wäre. Also ohne Gäste, wenn mein Haus nicht voll ist, da wäre ich unglücklich. Oder was weiß ich, ich kann mir vorstellen, was kannst du dir vorstellen zuerst einmal? Dann die Gegenprobe, bitte dieses noch nicht ausfüllen, denn wir werden dann vielleicht auch miteinander ein bisschen sprechen, vielleicht du kennst jemand. Ich kann mir vorstellen, dass Frau Matutis und so weiter sehr gut, gut oder unter Umständen kaum oder gar nicht, dass sie Spaß hat bei irgendwelchen Aufgaben und er sie gerne bereit ist, große persönlichen Risiken in Kauf zu nehmen, um zum Beispiel ihre Ziele zu erreichen. Oder ich kann mir gut vorstellen, nein, das kann ich bei ihr nicht vorstellen, die ist zu ängstlich, zu zaghaft und so weiter. Oder unter Umständen könnte sie vorstellen, wenn die ins kalte Wasser geschmissen wird. Also das noch nicht, diese Sparte bitte noch nicht, diese Gegenprobe noch nicht ausfüllen. Das machen wir dann hier in nächstes Mal so Gott will, machen wir das hier. Also dann schreiben wir einen Namen mit rein, deinen so Partner oder mit dem du dann diskutierst. Und der testet dann bei dir. Also kann ich bei Matutis vorstellen, dass er das könnte und das könnte und dass seine Hände geschickter sind als die meisten Menschen, den meisten Menschen und so weiter, dass er handwerklicher begabter ist oder dass er sie große Freude daran hat, andere Christen zu schulen. Das ist diese Gegenprobe, geht auf der anderen Seite weiter. Und dann trage mal auf deiner Seite hier, welche Gaben, manifeste Gaben und latente Gaben. Es gibt zwei Arten von Gaben. Gaben, die vom Geist Gottes gewirkt werden. Geistliche Gaben sind also die gegeben werden, die freigesetzt werden. Aber dann gibt es auch latente Gaben, die du schon in dir hast. Zum Beispiel, dass du ein Herz der Barmherzigkeit hast, dass du ein gutes Herz hast, dass du, wenn du jemanden notleiden siehst, kannst nicht vorbeigeben, du musst ihm 1 Euro geben. Verstehst du, oder wenn jemand bettelt und so weiter, dass du keinen Bettler abweisen kannst. Oder dass du einfach so Verlangen hast, also ich möchte heilen. Das liegt also, ich habe heilende Worte, ermutigende Worte, so diese latente. Aber diese manifeste Gaben, dann, das sind zum Beispiel, ich habe die Gabe, mir liegt es, also ich kann leiten. Und ich bin so ein Führertyp, egal wenn ich so in meinem Kreis stehe, selbst wenn ich ganz außen am Rand stehe, plötzlich irgendwie nach 10 Minuten bin ich mittendrin. Und habe so eine Führerqualität. Und es gibt manche Leute, die übernehmen dann plötzlich Führung und so weiter. Also das lernst du, das kannst du lernen, also diese manifeste Gaben. Aber das ist dir schon angeboren. Also diese manifeste und latente Gaben, die kommen, eigentlich gehen sie zurück. Eines hast du in der Wiege mitbekommen und das andere hast du bei der Wiedergeburt. Oder bei der Geistestaufe oder bei der Handauflegung. Erwecke die Gaben, die dir gegeben worden sind. Und so weiter. Also trage ein, welche Gaben du schon so bei dir entdeckt oder beobachtet hast. Zungenrede, ich habe zweimal bewusst Zungenrede reingesetzt. Weißt du, manchmal ist es eine Gabe, aber manchmal also auch Sprachengabe. Dir liegen Sprachen. Bei Frauen liegt das vorwiegend, Frauen sind also, die sind keine Mathematiker, aber die sind so eher, so denen liegt's. Übersetzen, denen liegt es, in Sprachen zu reden, also die sprachliche Arbeit zu machen. Dann erkläre ich ganz kurz dazu manifeste Gaben. Und dann Aufgaben in der Gemeinde, bei denen diese Gaben nützlich werden. Dann mach dir Gedanken auch über Aufgaben, die in unserer Gemeinde oder da, wo du auch hingehst, in der Gemeinde nützlich wären, wenn wir diese Gabe oder noch mehr von diesen Gaben hätten. Das würde unserer Gemeinde helfen. Das würde unsere Gemeinde zur Explosion bringen. Oder wie auch immer, latente Gaben oder manifeste Gaben. Was würde uns sehr gut tun und was bräuchten wir? Und ich möchte nicht nur Gemeinde, sondern was braucht unsere deutsche Gesellschaft zum Beispiel? Was könnten wir hier in unserem Land noch einbringen mit unseren geistlichen Gaben, die Gott uns gibt? Dann Aufgaben in der Gemeinde, in denen diese Gaben noch brauchbar wären, also auch zum Beispiel jetzt ja Lehramt oder Kinderstunde. In der Kinderstunde wäre wirklich gut, wenn man mehr Geistesleitung hätte und man die Kinder gerechter behandeln könnte und würde und so weiter. Oder im Chor, dass ich noch hingebungsvoller singen könnte oder dienen könnte oder Hausmeisterarbeit oder irgendwelche Arbeit, dass ich auch sofort herausfinde, wie löse ich hier das Problem? Oder mit dem Computer, wie löse ich dieses Problem am allerbesten mit Gottes Hilfe? Und diese Gaben können freigesetzt werden. Als ich drüben die Kirche einrichtete, ich habe Siemens gehabt, ich habe Osram gehabt mit der Beleuchtung der Kirche. Und es ging nicht und ging nicht, wir haben nie das Licht gekriegt. Da waren Experten, die haben gemessen. Und wie können wir die Kirche optimal, günstig, ohne sehr viel Energie ausleuchten? Und ich habe gesagt, Herr, ich verzweifle, wir kriegen nie die Beleuchtung. Und dann bete ich und dann bin ich bei IKEA, dann sehe ich Plastikschirme und dann komme ich auf dem Nachhauseweg, steht doch mein Nachbar, der verchromt sein Auto, nicht sein Auto, sein Motorrad und verchromt mit der Sprühdose. Ach, Matthias, das ist es. Nimm diese Plastikschirme und verchrom sie von innen mit Sprühdose. Und genau das habe ich gemacht, ich habe sie verchromt und so dann aufgehängt und die haben reflektiert das Licht. Und die haben noch Sparlampen eingesetzt und dieses Licht, dann kommen Ostfam-Leute, wie haben sie das hingekriegt? Durch Gebet. Verstehst du? Dann nützt es, oder die Heizung, dass man einschaltet, in 2 Minuten ist die Kirche warm. Oder warm und so weiter. Weißt du, Lösungen, Da bist du irgendwo, da siehst du etwas, also die heizen im Winter die Garage, die Türen sind offen und immer, wenn du in der Garage reinkommst, ist es warm. Und das war die Idee, Mensch, sowas könnte man auch hier installieren. Gott gibt dann Ideen, macht kreativ und wir sollten diese Gaben, die Gott in uns gegeben hat, einfach erwecken. Aber wir schaffen es, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und dass wir auch kritisch denken und quer denken. Eigentlich, diese Gaben werden gebraucht, und vor allem für Querdenker. Und dass wir einfach sagen, wir gehen, nein, nicht den Weg, wir gehen so rum und dann kommen wir auch dorthin. Und du bist verblüfft nachher, dass du dort wo hinkommst, wo Gott dich haben wollte. Deshalb Gaben einsetzen. Wie lernt man mit den Gaben umzugehen? Das ist sehr wichtig für mich. Die Gaben sind kein Selbstzweck. Du bekommst eine Gabe von Gott nicht für dich. Keine Gabe kriegst du für dich, vergiss es, wenn du nur für dich, Herr, ich möchte weissagen, damit ich schlauer werde und gescheit. Nein, kriegst du nicht, kannst lange warten. Gaben sind immer für allgemeinen Nutzen, immer für den anderen. Erst wenn der andere gesegnet wird, wirst du auch gesegnet. So, es ist kein Selbstzweck, also keine Gabe, egal welche, Wunder wirken, damit ich groß rauskomme und Geld verdiene und so weiter, so als Heiler angestellt werde. Die Frage ist nun, wie können die geistlichen Gaben so eingesetzt werden, dass dem Aufbau der Gemeinde dient? Und deshalb ist die Frage, finde heraus, was in der Gemeinde vorherrscht, was fehlt, was nicht da ist, wo könnten wir noch wachsen? Und jetzt als Hausaufgabe, wie viele Gaben gibt es? Das habe ich euch letztes oder vorletztes Mal schon gegeben. Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4. Liste diese Gaben schön auf und dann, wenn du diese Liste durchgehst, das ist die Hausaufgabe, dann frage dich für dich, nur für dich, wo könnte ich mich hier einbringen? Mit der Gabe des Weissagens, mit der Gabe der Zungenrede, mit der Gabe der Heilung und des Verwaltens, des Gebens etc. Wir haben das alles aufgelistet schon irgendwo und so weiter. Welche Gabe würde zu mir am allerbesten passen? Stell dir diese Frage und du kommst auf einen Punkt, wenn du die Frage stellst. Also wenn ich einen Text in der Bibel lese, dann... Was sagt es mir? Was hat es mir heute zu sagen? Mir persönlich, nicht den anderen, mir. Was sagt es mir jetzt? Und dann, wenn ich diese Frage stelle, durch Fragen kommen wir auf die Lösung. Frag dich immer, was sagt es mir? Hier, welche Gabe würde zu mir passen? Die passt nicht zu mir, aber die andere passt schon zu mir. Und welche Gaben wären in der Gemeinde nötig? Weißt, wir müssen zuerst mal die Bedürfnisse finden. Welche Gabe wäre in der Gemeinde jetzt nötig? Was brauchen wir? Was ist ein Minus? Und wir wollen eine geistliche Gemeinde werden. Gott möge uns dabei helfen. Und wenn wir erst einmal wissen, wo wir genau uns befinden, also Ausgangspunkt, dann können wir wissen auch, wohin die Reise geht. Von A nach B. Du musst erst wissen, was A ist, und dann musst du wissen, was B ist. Was will Gott von mir? Schreibe einmal auf, welche Gaben aus der Gabenliste und so weiter in der Gemeinde noch unterentwickelt dir scheinen. Die müssen es nicht unbedingt sein. Vieles weißt du vielleicht gar nicht. Aber du glaubst, diese Gabe fehlt den Leuten hier in der Nazareth-Kirchstraße 51. Mach dir so ein bisschen Gedanken, welche Gabe noch unterentwickelt ist und wo du selbst noch ein bisschen mithelfen könntest. Weißt du, kritisieren kann jeder. Aber wo kann ich mich einbringen? Wo könnte ich mich einbringen? Und finde heraus, was fehlt. Und dann, könnte ich was mitmachen und so weiter. Etwas ganz was Wichtiges. Geistliche Gaben kannst du nicht machen. Egal was. Wohl aber, du kannst ein Klima schaffen, in dem bestimmte Gaben gedeihen. Das kannst du. Du kannst sagen, Pastor, wir sollten vielleicht mehr beten. Wir sollten mehr beten und so weiter. Vielleicht Gott darüber fragen. Und wir sollten vielleicht irgendwie etwas unternehmen, dass wir vielleicht auch das und das haben und so weiter. Mache ausfindig, an welcher Stelle der Einsatz deiner Gabe am dringendsten gebraucht wird. Du sollst nicht alles tun, aber du sollst herausfinden, wo werde ich gebraucht. Gaben und Aufgaben müssen zusammenpassen. Und deshalb, dazu braucht man eine genaue Aufgabenbeschreibung. Weißt du, viele Leute, die wurschteln so vor sich hin, die haben keine Vision, keine Schau. Und die sagen, ja, ich mach was, aber du kannst vieles machen. Weißt du, du kannst dir viel vornehmen, aber du musst eine genaue Beschreibung wissen, von A nach B. Und deshalb habe ich hier ein paar Punkte. Was genau zu tun ist, du musst also für eine Aufgabe beschreiben, deshalb, wir gehen an dieser Arbeit dran. Was genau ist zu tun. Jede Aufgabe setzt bestimmte Teilaufgaben zusammen. Wie lange wollen wir das machen? Wie wollen wir das machen? Mit wem wollen wir das machen? Wie viele Leute braucht man da? Und wer soll das alles machen? Ganz klare Absprachen. Dann, welche nötige Schulungen wären nötig? Also, wir können nicht alles. Und wir haben das vielleicht nicht gelernt, aber ich kann alles lernen. Also, es ist alles erlernbar. Gaben kann man nicht machen, aber ich kann meine Qualitäten, die ich bei mir entdeckt habe, fördern. Wir können alles sprechen. Aber wenn wir nicht lernen, wir werden nie über unser Wortschatz hinauskommen. Deshalb erwarte deinen Wortschatz. Oder wir können singen und in der Bibel wird uns gelehrt, zu der einen Gabe soll dann die andere Gabe noch dazu gewonnen werden. Schulungen, die sind so wichtig. Training, wenn du es selber nicht lernst. Heutzutage ist Internet so eine Gnade, also dass wir übers Internet manche Sachen abrufen und uns dort fortbilden. Es gibt Bibelkurse, es gibt Möglichkeiten oder auch Seminare besuchen, Volkshochschule. Also du kannst so viel lernen und deshalb, du solltest die Möglichkeit nützen, solange du hast. Lerne, solange du noch jung bist. Wenn du älter bist, dann ein bisschen mehr Verkalkung ist da. Aber lerne. Wenn du aufgehört hast zu lernen, lernst du nachher später viel, viel schlechter. Deshalb nütze in den guten Zeiten, solange du fit bist, gut drauf bist, lerne Schule, lese gute Bücher. Wir haben so tolle Bücher. Also heutzutage, wir sind begnadigt. Wenn ich die Leute von damals denke, vor 100, 200, 300 Jahren, die haben all das Potenzial nicht gehabt, was wir hier haben. Wir haben so viel Literatur, du kannst dich belesen, du kannst lernen, kannst studieren. Dann deine erwünschte Gaben, also Aufgabenbeschreibung, erwünschte Gaben, welche geistliche Gaben wären wünschenswert, um die Aufgabe auszuführen. Und dann versuche dann in dieser Aufgabenbeschreibung diese erwünschten Gaben, die sind nötig, diese Gabe der Geisterunterscheidung oder Gabe der Sprechens. Oder da ist diese und jene Gabe, vielleicht musst du einen Rhetorikkurs besuchen, damit du mal aus deiner Ängstlichkeit rausgehst. Und ich sagte dir im Rhetorikkurs, das Erste, was ich in meinem Rhetorikkurs erlebt habe, dann sagt der Professor, liebe Leute, meine Damen und Herren, Sie müssen, wenn es jetzt übers Reden geht, ich sage ganz kurz, stellen Sie sich Ihren Chef in Unterhosen vor. Praktisch, dass er auch ein Mensch ist, dass er ein Sterblich ist. Und dass er genauso nackt und hilflos ist und genauso aussieht, wie alle anderen Menschen auch aussehen. Und so weiter. Stellen Sie sich in Unterhosen Ihren Chef vor. Habe ich gedacht, und ich will jetzt reden lernen von diesem Strolch da. Aber so fing er an den Kurs. Und dann ist er immer wieder ausgegangen. Es ist alles menschlich. Die Menschen haben, manchmal haben die Menschen, die vorne stehen, mehr Angst vor dir als du vor ihnen. Und wir müssen das Erste ist Angst überwinden. Die Hemmungen überwinden. Diese Blockaden, die da sind. Ach, der hat studiert. Ja gut, der hat studiert, aber weißt du, der hat seine Fachrichtung und der ist Experte dort. Aber du kannst auch studieren und du kannst auch was lernen. Also Angst überwinden. Es gibt also, Volkshochschule möchte ich da schon empfehlen. Also ich mache keine Reklame, es gibt auch andere Schulen. Einfach fortbilden. Und dann musst du, das kannst du so nebenbei auch noch machen manchmal. Erwünschte Fähigkeiten. Dann welche Ansprechpartner, wer kommt da in Frage? An wem soll ich mich wenden? Mit wem soll ich absprechen? Weißt du, du solltest nicht selber einfach blind entscheiden und sagen, ja, das mache ich. Sprich mit ein paar Leuten rum, mindestens 5 Leute. Sprich rum, was denkst du? Was denkst du? Und so weiter. Dann frag Gott, was denkt Gott darüber? Frag Leute, die dich ein bisschen kennen. Frag deinen Vater, deine Mutter. Frag deinen Bruder, deine Schwester. Und frag auch deinen Feind. Denn deine Freunde sagen dir nicht die Wahrheit, die sind Gauner. Weißt du, die schmeicheln da und schmieren und schleimen. Aber frag deinen Widersacher. Dein Widersacher sagt dir die Wahrheit. Und wenn du selber nicht rauskriegst, gehst du auf die Straße, fragst einen Türken. Der sagt es dir. Und der Türke sagt es, wie ein Christ sich benimmt. Der weiß es. Die meisten Christen wissen es nicht. Die erzählen das und das, die beten, die heben die Hände hoch. Nein, der Türke sagt draußen, die lügen nicht, die stehlen nicht. Die Atheisten sagen dir, also die machen das und das. Die wissen es. Die Christen wissen es nicht, weil die so Insider sind und den eigenen Saft schmoren. Deshalb frag einen Außenstehenden. Frag die dich vielleicht von früher kennen. Weißt du, der Herr hat allen Leuten Weisheit gegeben und die haben auch Gottes Weisheit. Die sind nicht blöd. Frag sie. Und durch Fragen kriegst du Antworten und Lösungen. Frag und frag und frag. Dann, die Aufgabe ist begrenzbar. Und ich möchte das sagen, was in vielen christlichen Kreisen einen Fehler gemacht hat. Wenn jemand Kinderstunde macht, macht er für den Rest seines Lebens Kinderstunde. Nein. Du solltest auch begrenzen auf eine Dauer, Zeitdauer. Und vielleicht wächst du mal über die Arbeit hinaus und du sagst, mir liegt keine Kinderarbeit mehr. Ich möchte jetzt vielleicht Bibelstunde machen oder ich möchte jetzt evangelisieren, ich möchte rausgehen. Also wir wachsen ja mit der Arbeit und wir wachsen manchmal aus der Arbeit raus. Und du machst also bestimmte Sachen nur kurze Zeit und dann wächst du raus. Oft wird der Fehler gemacht, dass Aufgaben in der Gemeinde unbefristet vergeben werden. Also es ist wichtig, dass wir miteinander reden bei der Aufgabenaufteilung. Wie komme ich rein und wie komme ich raus? Denn da scheitern die meisten Leute. Weißt du, alles hingeschmissen. Nimmt den Bett und macht euren Dreck selber. Nein. Bitte. Ja, oder halten Sie fest. Das ist das andere. Also, aber was oft passiert, weißt du, jetzt schmeißen wir alles hin. Nein, wie komme ich rein in den Dienst und wie komme ich raus aus dem Dienst? Das ist genauso wichtig. Wie komme ich raus aus der Arbeit? Verstehst du, dass ich sage, also nach einem Jahr, gib mir Zeit, ein Jahr, nach einem Jahr sehe ich, ob das mir liegt oder nicht liegt und so weiter und dann, ob ich dazu befähigt bin. Und dann, na gut, dann reden wir miteinander und ich muss nicht alles hinschmeißen und hinknallen. Macht euren Battle das jetzt. Das passiert in Vereinen so oft, das passiert in christlichen Kreisen so oft, das passiert in den Firmen, da schmeißt man alles hin, weg und dann hat man alles ruiniert. Nein, wir sollten miteinander reden. Wie komme ich rein und wie komme ich raus? Und dann auch ist wichtig, jede Arbeit ist begrenzbar. Also ich bestimme die Zeit, wie lange ich mache. Ich kann 3 Stunden reden und ich kann 20 Minuten. Kann ich. Weihnachten, du warst Weihnachten nicht im Gottesdienst, Schwester. Und ich kann Radio, ich habe viele Jahre, vielleicht ja, fast 10 Jahre lang Radioarbeit gemacht und da ist auf die Sekunde gestoppt. Radioprogramme gemacht, Radio Luxemburg, Radio Ibra und so weiter, Radioprogramme gemacht. Da musst du ganz genau. Und da, ich kann's, aber ich will's vielleicht nicht. Nein. Wir nehmen uns die Zeit. Und wenn ich die Uhr hier sehe, das ist so Geisel da. Und dann, welche Aufgaben kommen für die Gabe in Frage, die du bei dir selbst entdeckt hast? Also diese Aufgabenbeschreibung, also ich gehe grundsätzlich für mich persönlich, ihr habt es schon so im Kopf, diese Aufgabenbeschreibung, und dann, welche Aufgaben kommen für mich in Frage? Du musst ja auch so eine Aufgabenbeschreibung machen, sonst läuft es nicht. Am besten versuch schriftlich anzudenken. Und dann habe ich hier beantworte folgende Fragen. Für jede Gabe, die du bei dir jetzt also entdeckt hast, als manifest oder latent, also deine manifeste Gaben und so weiter. Und dann die Möglichkeiten, wo bringe ich mich jetzt ganz konkret ein? Wir wollen konkret werden. Es nützt nicht nur, dass wir fantasieren, wir wollen praktisch werden. Und das ist, wo ich euch hinführen möchte. Und ja, es gibt so viel Arbeiten. Oder zum Beispiel Gebetskreis leiten. Manche Leute möchten gerne Hauskreis leiten. Dann fang an mit einem Gebetskreis. Dass 3 Leute sich zusammentreffen und die beten, das reicht vollkommen. Und du betest dann mit diesen Geschwistern und dann liest aus der Bibel. Und so ein Hauskreis ist so einfach zu leiten. Weißt du, so ein Gebetskreis. Also ich habe viele Hauskreise, auch hier in Berlin. Wir hatten mal 11 Hauskreise. Zurzeit konzentrieren wir uns hier auf diese Arbeit. Und wir haben nur ein paar Hauskreise hier im Augenblick. Und weil wir hier so viel Gottesdienst haben, wir können uns nicht zerteilen und so weiter. Wir ruinieren uns und wir müssen für alles eine Grenze haben. Aber durchaus, dass jemand so ein Gebetskreis, irgendwo, du wohnst ganz weit weg, hier, wo wohnst du? Marienfelde, ganz hinten, also am Ende dieser Welt. Das ist also Waldafrika. Liebe Schwester, nur als Beispiel. Aber zum Beispiel in deiner Gegend, vielleicht wohnen 2, 3 Geschwister und ihr trefft es. Und es ist so einfach, dann nimmst du die Bibel, liest einen Abschnitt und macht permanent, liest einen Abschnitt in der Bibel und dann, was ist dir groß geworden? Was ist dir groß geworden? Was ist dir groß geworden? Und so weiter. Und dann hast du schon eine komplette Predigt und brauchst gar nicht viel drum arbeiten. Dir ist was groß geworden beim Bibellesen, da ist ja ein Sprichwort, der hat ein Zeugnis und der hat ein Zeugnis und da. Und dann vergeht die Zeit, wie im Flug. Und du bist verblüfft, Mensch, und wir haben so viel entdeckt im Wort Gottes, miteinander. Und dann lass uns beten, was hast du für Problem? Was hast du für Problem? Und was hast du für Problem? Und dann bringt man diese Probleme in den Heiland. Oder was hast du gehört, was dir so ein Problem ist? Und dann sind schon 1,5 Stunden rum. So einfach geht das. Anfangen und machen. Anfangen und machen. Also hier diese Möglichkeit, latente Gaben, manches liegt dir, manches liegt nicht. Manche Leute liegt das Sprechen. Und Gott benutzt die Leute, die du schon als natürliche Gabe hast. Du babbelst. Manche waren schon Klassensprecher und Klassenclowns und so weiter. Und wenn du das warst, dann hast du eine Führungspersönlichkeit in dir. Dann steckt was drin. So, die Leute haben dich nicht umsonst als Klassensprecher gewählt. Weil du hast eine Führungsautorität oder du warst kreativ, das liegt dir schon von, du bastelst gerne, was auch immer ist. Entwickle für jede Gabe, die du in der Gemeinde wahrnehmen oder in Zukunft wahrnehmen möchtest, eine genaue Aufgabenbeschreibung. Und hier ein Beispiel, ihr habt mir das gemacht, 30. Februar 2010. Das gibt es nicht, aber trotzdem. Nur einfach so Fixdatum. Dann zum Beispiel Leitung eines evangelistischen Hauskreises. Und dann fängst du an, wann wollen wir dann anfangen? Nicht nur immer beten. Wisst ihr, wir kamen in eine Gemeinde nach Passau und wir kamen ganz frisches Blut. Also die waren schon so Insider, schon Jahrzehnte ineinander verheiratet und verquickt. Und also da war die ganze Gemeinde miteinander verwandt. Und wir kamen dort rein in die Gemeinde und dann beten sie. Erstens mal in der Gebetsstunde haben sie gebetet, lieber Gott, schenk uns eine Evangelisation. Wir bitten für eine Evangelisation. Und wir haben mitgebetet. Zweite Woche wieder das gleiche Gebet. Vater, schenk uns eine Evangelisation. Wir brauchen in unserer Stadt Evangelisation. Unsere Stadt geht vor die Hunde. Schick uns eine Evangelisation. Gib uns eine Evangelisation. Dritte Woche, dann kommt mein Vater, haben sie wieder gebetet, weiß ich noch wie heute. Dann sagt der Geschwister, wir beten für Evangelisation. Warum machen wir keine Evangelisation? Er sagte, Bruder. Und dann gab es eine heiße Diskussion. Dann sagte er, ja, wen könnten wir als Evangelist einladen? Da war jemand vom Evangeliumsrundfunk und wurde eingeladen. Ja, kann er da kommen? Wenn er da das Datum, das könnten wir das Datum nehmen. Und wir haben in kurzer Zeit Evangelisation gehabt, aber die haben über 20 Jahre für Evangelisation gebetet. Natürlich war die gesegnet, weil die 20 Jahre gebetet haben dafür. Aber du musst nicht 20 Jahre beten, sondern wir sollten beten und arbeiten. Dann Ziele. Was willst du mit einem evangelistischen Hauskreis tun? Neue Leute erreichen, zum Glauben führen, Leute in der Gemeinde integrieren und so weiter. Und dann in 9 Monaten, und das ist, warum ich hier manche Hauskreise aufgelöst habe in Berlin und auch woanders, auch in Süddeutschland habe ich auch Hauskreise gehabt und auch immer wieder auflösen musste, weil es nicht funktioniert. Die Leute, das ist so gemütlich, das ist so schön, so gemeinsam. Also wir haben uns einander kennengelernt und es ist so wichtig, ein Hauskreis muss nach bestimmter Zeit geteilt werden. Dr. Cho in Korea, der sagt, 12 Leute, sobald ihr 12 Leute seid und der 13. dazu kommt, wird der Hauskreis geteilt und wir fangen wieder von vorne an. Und die Leute sind nicht bereit zum Teilen. Also wenn wir hier solche Sachen machen, Teilen ist das Geheimnis des Lebens, Zellteilung. Und da wächst das Reich Gottes ab. Deshalb von vornherein, wenn wir etwas machen, bereit sein zu teilen. Bei bestimmter Größe, mit 12 Leute, da ist der Hauskreis schon voll und das ist zu viel. Da kann der Einzelne nicht mehr das erreichen, da können sie gleich in die Gemeinde gehen. So. Dann die Bezugsperson. Wir haben immer 2 Leute beauftragt. Der eine, der den Hauskreis leitet und jemand, der an der Tür steht und die Tür aufmacht, wenn es klingelt. Die kommen meistens nicht so pünktlich so und nacheinander und dann Hausvater, also oder Hausmutter und dann jemand, der den Hauskreis leitet. So, Zusammenarbeit. Dann die geistlichen Gaben. Was wären die geistlichen Gaben jetzt für so einen Hauskreis? Evangelisation, dass man Herz wie Verlorene hat, dass man so einen Hirtendienst hat, dass man sich um die Leute kümmert, so einen Seelsorgerdienst, dass man zuhört, vielleicht so manchmal, du bist so ein evangelistischer Hauskreis, da musst du manchmal Probleme aufhaben, da brauchst du vielleicht Vollmacht, um Befreiungsdienst auch zu tun, unter Umständen oder andere Dinge, die man sonst nicht tut. Und dann weitere Fähigkeiten oder Interessen. Der Hauskreisleiter muss eine positive Ausstrahlung haben. Nicht, dass er dort anfängt zu jammern, Geschwister, bald geht die Welt unter. Nein, positive Ausstrahlung, mit Gott schaffen wir es. Yes, we can. Einfach diese positive Einstellung. Und wir sollten als Christen, weil ich glaube nicht alles an Obama und so weiter oder von Obama, aber das gefällt mir, dieser Slogan. Yes, we can. Ja, wir können mit Gottes Hilfe über die Mauern springen. Verstehst du, der hat die Christen nur bestohlen. Und dann die Interessen, was wichtig ist, du musst die Menschen lieben. Nicht nur Bäume und nicht nur Tiere, Menschen musst du lieben. Und auf Menschen eingehen können. Zeitlicher Aufwand. Und ich sage euch eines, Leute, ich warne, wenn du sowas machst, du brauchst Zeit. Also ich sage für einen Hauskreis, der wo einen Hauskreis leitet und macht, oder jetzt richtigen Hauskreis, du brauchst 8 Stunden in der Woche Zeit, um dich zu bereiten. Du musst beten, Gott suchen, Gott fragen. Das geht genauso wie ein Prediger, der einen Gottesdienst vorbereiten muss. Das ist genau der gleiche Zirkus. Und du musst in die Arena gehen und du musst geübt haben, du musst trainiert haben. Ohne Training wirst du nichts leisten. Und deshalb, du musst dich innerlich vorbereiten, 8 Stunden. Und dann die Aufgabe auf ein Jahr begrenzen. Und dann die Schulung ist auch sehr wichtig, dass du ständig immer so Feedback gibst oder auch, dass die Gemeinde dich begleitet. Und wenn du Fragen hast, du, da kam jetzt eine Frage, wie beantworte ich das? Und wir sollten auch ehrlich sein in unseren Hauskreisen oder miteinander, nicht nur im Hauskreis, sondern überall grundsätzlich ehrlich sein, dass wir sagen, du, ich weiß nicht, ich muss mal nachfragen, ich muss nachschlagen, ich muss mich informieren. Die meisten Christen sagen irgendwas Dummes und sie erzählen Blödheiten, weil sie nicht nachfragen. Die glauben, die wissen alles, der Herr hat es mir offenbart. Nein, du weißt es nicht. Ich weiß nur, ich habe selber, was ich hier sage, das ist meine eigene Erfahrung zum großen Teil. Ich habe selbst, also ich war junger Christ, noch kein Pastor, noch kein Theologiestudium gehabt und nichts. Ich war junger Christ und ich habe schon einen Hauskreis in München geleitet. So in einem Café und Leute waren, so fast 20 Leute waren beieinander. Und was ich den Leuten erzählt habe, ich bete jeden Tag, Gott vergib mir, was ich den Leuten erzähle, mir stehen die Haare zu Berge. Das, was ich geglaubt und was ich gewusst habe, was ich so irgendwo aufgeschnappt hatte, was ich selbst irgendwo gelesen habe, das habe ich den Leuten erzählt. Ob das stimmt oder nicht stimmte, das war nicht einmal gesagt. Und ich habe erzählt, ja, das ist so und behauptet. Und dann habe ich irgendwo gemerkt, Johannes, das geht nicht so. Du musst dich zuerst mal selbst reinknien in die Bibel. Du musst selbst mal dich mit der Bibel beschäftigen. Du musst selbst Gott suchen zuerst einmal und so weiter. Und dann merkst du, aber Gott vergibt es, denn er sieht ja das Herz. Gott sieht das Herz. So, und nicht jede gemeindliche Aktivität trägt dazu bei, dass die Gemeinde gebaut wird. Deshalb ist auch so wichtig, nicht, dass wir Sachen unbedingt machen, weil wir machen müssen. Nein, wir machen, oder weil es Not ist, wir sollten auch Hauskreise haben, die anderen haben Hauskreise. Das, was woanders funktioniert, muss nicht unbedingt bei uns funktionieren. Und umgekehrt genauso. So, wir sollten fragen, was ist nötig, was ist nicht nötig. So, wir haben gesagt, wir begrenzen die Hauskreise, dass nur die ganz weit weg sind oder wie auch immer, oder bestimmte Arbeiter. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, was Gott uns gegeben hat. Und dann gibt es andere, die können das auch machen. Und was, ich möchte vielleicht auch noch eines sagen, was andere gut machen, das müssen wir nicht nochmals nachmachen. Was, und so weiter, das lasst die machen. Lasst die machen. Bei denen klappt es und wir haben andere Qualitäten. Und dann die Gabe und dann der Nutzen für den Gemeindeaufbau. Und Gaben müssen trainiert werden, nach 2. Timotheus 1, Vers 6. Erwecke die Gabe, die Gott in dir gelegt hat. Dann gehen wir noch auf die letzte Seite, Seite 12. Nenne hier Wege, wie du bei dir den entdeckten Gaben trainieren könntest. Nenne die Wege. Wie, du entdeckst jetzt irgendeine Gabe, zum Beispiel Zungenrede. Wie kann ich das trainieren? Ich kann nicht nur in Zungen reden, ich kann auch in Zungen singen zum Beispiel dann. Oder ich kann auch die Zungen auslegen. Und wie kann ich das trainieren? Indem ich dann in einem Kreis reingehe und mit Geschwistern spreche. Wie machst du das? Wie klappt das bei dir? Also ich habe unheimlich viel gelernt, indem ich Leute befragt habe. Wie funktioniert das bei dir so? Wie machst du das? Und so weiter. Und mal zugeguckt. Ja, aber sehr viel zugeguckt. Beobachtet. Und beobachte Leute, wie machen die das? Bleibe offen für weitere Gaben. Vielleicht hat Gott noch andere Gaben für dich, als die du glaubst, dass du die hättest. Eine ganz große Gefahr, und vor dieser Gefahr möchte ich dich warnen, ist die Gabenprojektion. Das, was ich mache, müssen alle machen. Quatsch. Diese Gabenprojektion. Projiziere nicht deine Gabe, zum Beispiel Gastfreundschaft. Guck mal, ich nehme immer Leute auf. Ich muss immer den Leuten dienen. Warum nimmst du nicht jemand auf? Der hat nicht die Gabe dazu. Der hat den Raum nicht dazu. Der hat auch vielleicht nicht die Mittel dazu. Und vielleicht ist das zum Beispiel ungläubige Partner, der kann gar nicht. Was glaubst du, der Mann schlägt dich tot, wenn du da Gäste mitbringst? Und deshalb, du kannst deine Gabe, die Gott dir gegeben hat, nicht auf jemand anders projizieren. Das ist deine Gabe. Und du kannst nur sagen, guck mal, Schwester, ich nehme auch Leute auf, kannst auch aufnehmen. Und weißt du, ich habe erlebt, wenn jemand zwingt, jemand was zu tun, was ihm nicht liegt, was ihm nicht von Gott gegeben ist, das gibt's Katastrophe. Es geht der Schuss nach hinten. So, stell dir mal vor, wo habe ich schon, und da habe ich auch etwa, schreibe hier stichwortartige Situationen von jeder deiner Gaben, in denen du anderen erwartet hast, die müssen auch in Zungen beten. Vielleicht hast du gar keine Lust, in Zungen zu beten. Ich habe bestimmt 2-3 Jahre nicht in Zungen gebetet, weil ich gar keinen Sinn darin gesehen habe. Aber Gott mir zeigte, dass es nötig ist, in Zungen zu beten, jetzt und so weiter, in bestimmten Situationen. Aber ich habe Situationen gehabt, wo ich keine Probleme hatte. Es reicht mir, wenn ich in Deutsch gebetet habe. So, also wo du erwartet hast, die müssen's. Und Gott hat mich mal korrigiert in einer Situation. Du musst glauben. Ich habe die Gabe des Glaubens vielleicht. Und wenn jemand zu mir kam und sagte, Bruder, du, ich habe Schwierigkeiten. Ich kann Gott nicht vertrauen. Ich kann nicht glauben. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Glauben. Weißt du, was ich damals gemacht hätte? Hätte ich am Schopf genommen, links und rechts. Und gesagt, was fällt dir ein, an Gott zu zweifeln, bis Gott mich selbst dann nachher in die Schule nahm? Weißt du, wenn du versuchst, deine Gabe auf andere zu projizieren, nimmt Gott dich in die Schule und sagt, und Bruder, wie sieht's bei dir aus? Wie sieht's bei dir aus? Sei froh, dass dir niemand einen Watschen gibt, links und rechts. Verstehst? Und dann kam ich in eine so große Glaubenskrise, dass ich nicht einmal mehr beten konnte. Und dass ich meine Kinder das Tischgebet sprechen ließ. Gott zeigte mir, Johannes, richte nicht auf das, ihr nicht gerichtet werdet. Das ist hier Gaben projizieren an andere. So, dann noch eine Sache oder noch ein paar Sachen. Gaben und das Lust- und Laune-Prinzip. Weißt du, wenn du eine Gabe hast, dann ist es so wichtig, dass es nicht nur nach Lust und Laune gibt. Oder ich hätte Lust zu dieser Gabe, die so schön, weißt du, vorne zu stehen, begrüßt zu sein und Pastor, schön, dass Sie da sind und so weiter, so geehrt zu werden. Weißt du, die meisten Gaben, die Gott dir gibt, da ist keine Ehre dabei und kein Lob dabei. Dann also noch mit diesem Test, ich habe M und L, manifeste und latente Gaben. Dann geh mal so dein Leben durch. Ich habe hier von diesen Gaben, was im Römer und Epheser und 1. Korinther drinsteht, künstlerische Gaben und so weiter. Schreib, mach da kannst du durchstreichen oder die Gaben, die du hast, zutreffendes ankreuzen, künstlerische Gaben. Da merkst du schon, du, da steckt etwas. Ich habe natürlich auch sehr hochgegriffen, Apostel hier. Manche Leute haben ein Apostelamt und wissen es nicht. Weißt du, gesandt. Die fangen was Neues an, Apostel fangen was Neues an, gehen neue Gebiete, erobern Gott neues Land und so weiter. Das sind Apostel. Und es ist so wichtig. Petrus, er war Ältester in Jerusalem. Und sobald er Jerusalem verließ, nach draußen ging, war er ein Apostel, ein Gesandter. Apostel ist nichts anderes als Gesandter. So, du wirst geschickt für ein ganz neues Gebiet, so Außendienst. Das ist Apostel. Also manche Leute da haben große Sachen, Apostel. Und das ist kein großes Problem. Dann, was liegt dir? So Führungspersönlichkeit, dann missional, da ist auch die Frage immer mit anderen Kulturen und dergleichen. Oder dann die Gabe der Geisterunterscheidung, das haben nicht alle, aber einige sollten das haben. Manchmal fallen mehrere Gaben zusammen. Wundertaten, Gebet, Prophetie, etc., etc., etc. Das nächste Mal werden wir praktisch werden. Dann werde ich die Gaben definieren, also hier auch diese ganzen Dienste, diese M und L, was du da angekreuzt hast, wie das geht und wie man da reinkommt, dann ein paar praktische Tipps geben und dann einige häufige Fragen und dann die Tests. Aber ich habe ein Problem. Das werde ich nächstes Mal besprechen. Ich glaube, wir kommen zeitlich nicht durch. So, ob wir nicht noch einen Abend dann anhängen wollen im Februar, also gerade, dass man dann dieses Miteinander aussprechen und dann beantworten. Also das ist so viel Material. Ich bin selber entsetzt, als ich mich da dann ransetzte, wie viel Arbeit es ist, nachher selbst zu finden. Aber ich möchte einfach euch das Handwerkzeug geben, finde, entdecke deine Gabe nicht. Lehre, Galilei hat einmal gesagt, lehre nicht, die Leute begreifen sowieso nicht, unterrichte nicht, lass sie selber entdecken. Und genau nach diesem Prinzip versuche ich, selber rausfinden, selber entdecken, selber draufkommen, selber draufstoßen. Das ist, was ich möchte, mit Gottes Hilfe. Ich muss noch ins Krankenhaus heute und noch Krankenbesuch machen. So, ich denke, wir stehen auf, wir beten und schreib diese Fragen, die du heute vielleicht gestellt hättest, auf und wir wollen denn diese Fragen mit Gottes Hilfe beantworten. Herr Jesus, ich danke dir für heute Abend und ich danke dir, dass du jedem Gaben gegeben hast. Jeder ist ein begabter Gottes, ein Gabenträger. Halleluja, Heiland, ich danke dir, dass du meine Geschwister zu Gabenträger machst und ich möchte dieses Potenzial des geistlichen Dienstes, der geistlichen Arbeit hier in Berlin freisetzen. Herr, und du möchtest die Menschen an den Plätzen hinbringen, wo du sie hinbringen möchtest und sie zu diesen Werkzeugen machen, wie du es vorgenommen hast. Dein Reich komme, dieses Gebet soll erhört werden, Herr Jesus, und wir möchten mithelfen durch unseren Beitrag, auch hier durch diese Lektion, dass dein Reich kommt. Danke, Herr Jesus. Amen.